Sie hören den Hörgang MedUni Graz, den Podcast von Springer Medizin gemeinsam mit der MedUni Graz.
Wir sind mittendrin in der europäischen Impfwoche und jetzt in dieser Episode soll es einmal nicht um die sattsam bekannte Impfmüdigkeit und Impfskepsis der Österreicher gehen. Ich muss gestehen, dass mich dieses Thema auch ein bisschen müde macht manchmal. Nein, in dieser Folge möchte ich über grundsätzlich impfwillige Menschen sprechen, zur Abwechslung, über Fernreisende in diesem Fall, also Menschen, die sich gegen alles Mögliche impfen lassen müssen und die zu Recht großen Respekt vor Tropenkrankheiten haben. Was es in Sachen Malaria, Chikungunya, Dengue und anderen Verursachern von Fiebererkrankungen Neues zu berichten gibt, darüber sprechen wir heute mit dem Grazer Tropenmediziner Dr. Thomas Valentin. Hallo.
Herzlich willkommen, danke vielmals.
Herr Dr. Valentin, Sie sind an der Universitätsklinik für Innere Medizin der MedUni Graz tätig und heute zu Besuch in Wien. Ein paar Worte über Ihr Tätigkeitsfeld.
Ja, also an der klinischen Abteilung für Infektiologie, wo wir auch tropenmedizinische Fragestellungen und Patientinnen und Patienten behandeln, bin ich tätig in der klinischen Praxis. Direkt an der Patientenbetreuung und hier vordergründig im infektiologischen Konsiliardienst. Also wir betreuen hier auch viele Tropenrückkehrer, Reiserückkehrerinnen und Reiserückkehrer mit den entsprechenden Krankheiten, aber natürlich auch andere Patientinnen und Patienten mit impfpräventablen Erkrankungen.
Wir beginnen unsere Sendung gleich mit einer ernüchternden Meldung. Für Reisende wird es in absehbarer Zeit keine Malaria-Impfung geben. Diese Impfung gibt es ausschließlich und vernünftigerweise für Kinder in den Hochendemiegebieten in Afrika. Derzeit sind das zwei Impfstoffe. Aber, und das ist wiederum die gute Nachricht, die Forschung, auch für viele Reisende, die Forschung kommt einer wirksamen Malaria-Impfung näher.
Das ist richtig. Die Impfstoffentwicklung bei der Malaria ist eine sehr komplexe Angelegenheit, weil wir es hier mit einem Parasiten zu tun haben. Dieser Parasit durchläuft unterschiedliche Stadien im Laufe der Infektion bzw. der Erkrankung. Also die Mücke sticht den Wirt, das ist in unserem Fall der Mensch, und bringt die Parasiten, die heißen zu diesem Zeitpunkt Sporozoiten, in den Organismus ein. Da kommt es dann zur primären Parasitämie. Dann zieht sich nach kurzer Zeit, wenigen Minuten, dieser Parasit bereits in die Leber zurück und beginnt mit seiner weiteren Entwicklung, die dann nach einigen Tagen, das ist dann die Inkubationszeit, aus den Gewebsschizonten die weiteren infektiösen Partikel, die Ringformen hervorbringt, die dann im Blut die klassische Malaria, die klassischen Ringformen in den roten Blutkörperchen verursachen und eben auch die Symptome der Malaria. Dieser Zyklus geht dann weiter im Blut über die Blutschizonten, wo dann die roten Blutkörperchen aufplatzen, weitere infektiöse Parasiten frei werden und weitere rote Blutkörperchen infizieren. Und die sehen von ihrem Aufbau wieder ganz anders aus als der ursprüngliche Sporozoid, der eingebracht worden ist. Also wir haben hier einen zyklenhaften Verlauf und der Parasit ändert quasi ständig seine Oberfläche und sein Aussehen. Und das macht die Impfstoffentwicklung relativ schwierig. Mhm. Aber es gab jetzt dann weitere Entwicklungen. Also die Malaria-Impfstoff-Pipeline ist ja nach wie vor relativ gut gefüllt. Also es sind derzeit immer noch, als ich das letzte Mal geschaut habe, waren es noch immer 38 Impfstoffe, die in klinischer Erprobung sind für die Malaria. Und zwei sind eben bereits zugelassen.
Diese Impfstoffe bestehen aber, soweit ich das verstehe, aus einem Protein.
Genau, es ist ein Antigen, das hier geimpft wird und dann werden Antikörper produziert. Und diese Antikörper sind gerichtet gegen dieses CSP, heißt das Zirkumsporozoid-Protein, das eben auf diesen Sporozoiten drauf ist. Und da binden die Antikörper, was dann letztlich zu einem Abbau dieser Sporozoiten führt. Und beide derzeit verfügbaren Impfstoffe, also der eine heißt RTSS und der andere heißt R21, R21 Matrix M eigentlich, haben das gleiche Target, nur der zweite Impfstoff, der R21, hat mehr Antigen drinnen, weil er ein bisschen anders aufgebaut ist. Aber beide sind effektiv zu einem gewissen Grad, allerdings eben nicht ausreichend für eine Reiseimpfung. Also die Impfeffektivität erreicht 60%, vielleicht 68-70%, und das aber auch nur bei Kindern. Bei Erwachsenen, die wenigen Studien, die es gibt, haben auch eine schlechtere Immunogenität bei Erwachsenen gezeigt. Weil das Ziel der Impfstoffentwicklung ist ja vor allem auch, die Kindersterblichkeit zu reduzieren, weil 80% der Malaria-Todesfälle bei Kindern unter 5 Jahren auftreten.
Wovon reden wir hier eigentlich? Malaria ist eine besonders tödliche Tropenkrankheit. Es gibt jedes Jahr, weiß nicht, 500.000, 600.000 Tote weltweit, in natürlich vor allem in diesen Ländern Subsahara. Und jetzt ist eben eine Meldung gekommen über die Agenturen. Schweizer Forscher haben einen Lebendimpfstoff entwickelt. Den haben sie bei Mäusen in dem Fall getestet. Da werde ich immer aufmerksam, aha, bei Mäusen getestet, so wie Sie vorher gesagt haben, bei Vögeln, der Weg ist noch weit zu einem effektiven Impfstoff.
Wie gesagt, die derzeitigen Impfstoffe sind ja nicht unwirksam. Also sie haben immerhin in der ersten Phase vom RTSS, die 2019 bis 2023 in 3 Ländern ausgerollt wurde, zu einer Reduktion von 13% der Kindsterblichkeit beigetragen und eine Reduktion von 22% der Krankenhauseinweisungen oder Krankenhauspflichtigkeit von Kindern mit Malaria. Also es sind viele Zehntausende Kinderleben dadurch gerettet worden, aber es ist natürlich für eine Reiseimpfung die Effektivität zu gering. Ich glaube, das muss man eben auseinanderhalten. Die Maßnahmen zur Malariabekämpfung sind ja nicht nur die Impfung, da gehört auch dazu das Schlafen unter Bettnetzen, weil die Malaria-Mücken in der Nacht vorwiegend stechen, die Anopheles-Mücken. Dann gehört auch das Aussprühen mit Insektiziden in den Wohnräumen, dieses residuelle Aussprühen zu den Maßnahmen dazu. Es gehören auch die Mückenkontrollmaßnahmen dazu, eine saisonale Chemoprophylaxe, wie es manchmal auch gemacht wird. Also es sind viele Faktoren, die hier letztlich das Ziel verfolgen, die Sterblichkeit und insbesondere die Kindersterblichkeit bei der Malaria zu reduzieren. Aber die Impfung ist hier nur ein Teil. Und für eine, um nochmal zur Reiseimpfung zurückzukommen, für die Reiseimpfung wäre diese Effektivität zu gering, weil wir bei einem Reisenden nicht sagen können, wir impfen mit einer Effektivität von 60% und damit schicken wir jemanden in ein Malaria-Gebiet. Das ginge gar nicht. Diese Impfeffektivität haben wir übrigens auch nur, wenn die Impfung 4 bis 5 Mal gegeben wird. Also es ist ja auch nicht mit einem Mal getan, dass wir diese Effektivität haben. Auch das macht es als Reifeimpfung unpraktisch. Und die Malaria-Prophylaxe, die medikamentöse Malaria-Prophylaxe, hat eine Effektivität von über 95%, wenn sie korrekt eingenommen wird. Das heißt, selbst wenn wir einen Reisenden impfen würden, mit einer Impfeffektivität von 60%, würde ihn das nicht davor bewahren, trotzdem eine medikamentöse Prophylaxe einzunehmen, die per se über 95% Effektivität hat. Also dementsprechend macht es mit den derzeitigen Impfstoffen aus reisemedizinischer Sicht keinen Sinn, das einem Reisenden anzubieten.
Was weiß man über die Reiserückkehrer, die von Malaria betroffen sind, also die sich mit dem Erreger durch den Stich der Anopheles-Mücke infiziert haben? Es gibt ja unterschiedliche Formen der Malaria. Die gefährliche ist die Malaria tropica. Gibt es da eine Aufstellung? Weiß man dann, wie viel, also Tote gibt es meines Wissens nach nicht unter den Rückkehrern, aber das wissen Sie besser.
Doch, gibt es leider schon. Ja. Es gibt nicht sehr häufig zwar, aber doch Todesfälle an der Malaria bei Reiserückkehrern. Die meisten oder typischen Patientinnen und Patienten, die wir sehen, sind sogenannte Visiting Friends and Relatives, VFRs wird das abgekürzt. Das sind Personen, die ursprünglich in Malaria-Endemie-Gebieten aufgewachsen sind, dann von dort weggezogen sind, dann beispielsweise in Österreich oder in Europa leben und nach langer Zeit wieder nach Hause fahren, in die alte Heimat und Freunde und Verwandte besuchen. Wenn man im Endemiegebiet lebt, hat man ja nach einer gewissen Anzahl, 10, 20 Malaria-Infektionen, eine gewisse Teilimmunität, eine Toleranz gegenüber den Parasiten. Das heißt, man hat immer eine gewisse Viremie, aber wird jetzt nicht schwer krank davon. Das hält allerdings nur an, solange man dort lebt. Das verliert man dann wieder. Das heißt, die Leute, die dort gelebt haben und dann das Gebiet verlassen, verlieren diese Toleranz, diese Teilimmunität und sind dann eigentlich immunologisch naiv, genauso wie ein europäischstämmiger Reisender zu sehen, was das Malaria-Risiko angeht. Aber da sie ja in die Heimat fahren und als sie noch dort gewohnt haben, auch nie eine Prophylaxe genommen haben, kommt ihnen das gar nicht in den Sinn, dass sie zum jetzigen Zeitpunkt eine Prophylaxe brauchen, weil sie fahren ja eigentlich nur Freunde besuchen in die alte Heimat. Und dann akquirieren sie die Malaria und kommen damit zurück. Also diese VFRs sind die wichtigsten und die, die am häufigsten mit der Malaria zurückkommen, weil die eben auch keine reisemedizinische Beratung in Anspruch nehmen.
Mhm. Weil sie eben, ja, nicht mit böser Absicht, aber einfach glauben, sie brauchen es nicht. Ja.
Genau, es ist wie ein Österreicher, der nach Südamerika zieht und dann nach Jahrzehnten einmal wieder nach Österreich kommt und dann keinen FSME-Impfschutz mehr hat.
Die häufigsten durch Insekten übertragenen Fiebererkrankungen in den Tropen, das sind ja Krankheiten wie Dengue, Chikungunya und andere. Da gibt es aber auch eine erfreuliche Meldung oder zumindest eine ich glaube, das ist tatsächlich eine erfreuliche Meldung. Gegen Chikungunya gibt es mittlerweile einen Impfstoff, der auch in Österreich entwickelt wurde und hier erhältlich ist. Wissen Sie da näher darüber?
Ja, also das ist eben ein Impfstoff, der heißt X-Chik. Und ist ein Lebendimpfstoff, der einmalig gegeben wird und eine sehr gute Rate an protektiven Antikörpern hat. Also direkte Feldstudien in diesem Sinne gibt es nicht. Aber von den abgeleiteten Impftitern, die man hier entwickelt hat, zeigt sich eine sehr, sehr gute Schutzrate, also von weit über 90%, die also auch über zumindest 3 Jahre auf diesem Niveau bleibt, solange sind die derzeitigen Nachbeobachtungsdaten. Wie lang es dann wirklich sein wird, wird man sehen. Aber da es sich um einen Lebendimpfstoff handelt, ist von einer guten Immunogenität auszugehen, wie es bei den Lebendimpfstoffen fast immer der Fall ist. Und das Chikungunya-Virus ist ja durchaus auch in der Lage, sich in Europa auszubreiten. Also wir hatten ja bereits mehrere kleinere Ausbrüche in Europa. 2007 in Italien, 2017 auch in Italien und auch in Frankreich gab es bereits mehrere autochthone Ausbrüche, weil wir die Vektoren, die dieses Virus übertragen, also die Mücke, und hier ist ein ganz besonders kompetenter Vektor, den es eben auch in Europa inzwischen zunehmend gibt, der sich schon recht gut etabliert hat, Aedes albopictus, die asiatische Tigermücke. Und wenn jemand von einer Reise zurückkommt und diese Viren im Blut hat, und bei Chikungunya hat man eine sehr, sehr hohe Viremie, also da sind sehr viele Viren im Blut und die Viremie dauert etwa eine Woche, und in dieser Phase von einer Mücke gestochen wird, dann kann diese Tigermücke jemanden anderen infizieren. Also eine anhaltende Übertragung in Europa hat es bis jetzt noch nicht gegeben, aber das Potenzial ist da. Und die Tigermücke hat sich schon weit ausgebreitet, sogar so weit, dass inzwischen Maßnahmen gegen die asiatische Tigermücke auch in Österreich gefahren werden, genau. Wie in Graz vor kurzem auch schon sterilisierte Aedes albopictus Männchen verbreitet wurden, um eben die weitere Ausbreitung zu verhindern, dass es quasi dann nicht zu einer Eiablage nach der Befruchtung oder halt nicht stattgefundenen Befruchtung kommt.
Wie stehen da die Erfolgschancen? Gibt es internationale Referenzwerte?
Das kann ich leider nicht beantworten, also was das angeht. Ne?
Aber was mich überrascht hat, dass es in eben den größeren, auch österreichischen Städte wie Wien, Linz, Graz, dass es da eben stabile Aedes-Populationen gibt. Also wie Sie gesagt haben, na, das nicht nur Potenzial, sondern teilweise auch schon realisiertes Potenzial.
Dass es in den letzten 10 Jahren hat das doch zugenommen. Also wenn man sich die Verbreitungskarten der letzten Jahre anschaut, kommt es da zu einer kontinuierlichen Ausbreitung. Mhm. Und es ist natürlich an der Zeit, dass man auch alles, was man selbst tun kann, in Betracht zieht. Also auch Mückenschutz, das Vermeiden von stehenden Gewässern, die als Mückenbrutstätten dienen, also insbesondere so irgendwelche Regentonnen, nicht abgedeckte im Freien oder Blumenuntersetzer, das sind Brutstätten für diese Tigermücken, und das hat halt einfach Potenzial.
Nur damit man nicht glaubt, dass wir hier so über so Dinge sprechen, die ganz weit weg von uns sind, sollte das noch jemand glauben. Welche Beschwerden macht ein Chikungunya-Virus? Chronische Beschwerden eventuell sogar.
Ja, genau. Das ist das Hauptproblem bei dieser Erkrankung, ist diese hohe Rate an Chronifizierung. Die Akutsterblichkeit oder überhaupt die Sterblichkeit ist verschwindend. Also an einer Chikungunya-Virus-Infektion stirbt man normalerweise nicht. Das ist im Promille-Bereich, wenn überhaupt. Die Klinik manifestiert sich mit schlagartigem Beginn, hohes Fieber und starke Gelenksschmerzen. Also das Wort Chikungunya kommt ja aus der Sprache der Makonde und bedeutet so viel wie der gekrümmt Gehende, der gebückt Gehende, weil diese Schmerzen die Menschen einfach krümmen. Und bei etwa 30% von den bisherigen Daten kommt es nach dieser akuten Infektion zu einer chronischen Phase, weil das Virus in den Zellen rund um die Gelenke sich quasi einnistet und dort zu persistierenden Beschwerden führt, die mitunter über Jahre anhalten können, die dann einer rheumatischen Erkrankung sehr ähnlich sind. Also wirklich jahrelange chronische Gelenksschmerzen, und auch die Therapie geht dann ähnlich der rheumatoiden Arthritis. Also die Morbidität, diese Chronifizierung ist das viel größere Problem als die Sterblichkeit. Es ist keine akut lebensbedrohliche Erkrankung.
Mhm. Welche Gruppen von Personen sollten sich impfen lassen?
Das ist eben etwas, was im Moment noch sehr schwer vorhersagbar ist. Problem ist bei diesen Chikungunya-Ausbrüchen, die wir inzwischen in vielen Ländern haben, Südamerika, aber auch Indonesien, Philippinen, Karibik, auch in Afrika, die treten oft schlagartig auf mit sehr hohen Fallzahlen und sind dann auch schnell wieder weg. Im Moment ist die Impfempfehlung, dass man das dann empfehlen sollte oder anbieten sollte, wenn jemand sich auf die Reise macht in ein Gebiet, wo es gerade so einen Ausbruch gibt. Die Schwierigkeit, die wir jetzt noch haben, ist, dass die Datenqualität nicht immer optimal ist, dass manchmal verzögert gemeldet wird, dass die Reisenden länger dort sind und dann mitten in einen Ausbruch hineinkommen, der eigentlich nicht prognostiziert war. Und wir hoffen, dass wir in den nächsten Jahren hier bessere Prognosetools bekommen werden können, um abschätzen zu können, wo sich ein Ausbruch abzeichnet, um die Reisenden besser beraten zu können.
Was auffällt, ist, dass die Umweltbedingungen, die klimatischen Bedingungen für die Überträger dieser Krankheiten scheinbar immer besser werden. Die Viren breiten sich in immer mehr Ländern aus, nicht nur in den Ursprungsländern, sondern eben auch außerhalb. Und da geht es eben nicht nur um bekannte, sondern auch um neue Viren, von denen wir bis jetzt noch wenig gehört haben. Hatten wir jetzt gehört vom Ouro-Boucher-Virus aus Südamerika. Was wissen Sie über dieses Virus? Gibt es da Parallelen zu bekannten?
Ist auch eine akut fieberhafte Erkrankung. Impfung oder eine kausale Therapie gibt es leider wie bei vielen dieser Erkrankungen bislang auch nicht. Was die Brutbedingungen angeht, das sind einerseits natürlich diese Klimaphänomene, spielen da sicher eine Rolle, aber auch die, also was man halt prognostizieren kann oder vermuten kann, wenn es wärmer wird, dann haben viele von den Mücken eine verkürzte extrinsische Inkubationszeit. Das bedeutet, der Zeitpunkt von der Aufnahme des infektiösen Agens, des Virus, bis zur Fähigkeit, es weiter zu verbreiten, nimmt mit zunehmender Temperatur ab. Das weiß man auch von Kulex-Mücken, die zum Beispiel das West-Nil-Virus auch übertragen, dass die bei 15 Grad irgendwas bei 3 Wochen ist, und wenn es dann 28 Grad, 30 Grad erreicht, dann wird es deutlich kürzer, auf wenige Tage verkürzt. Das geht bis zu einer gewissen Temperatur, wenn es dann zu heiß wird, dann geht es natürlich auch nicht mehr. Und die unregelmäßigen Regenfälle, das heißt lange Zeit kein Regen und dann viel Regen, führt auch dazu, dass vermehrt Wasser gesammelt wird, und dann haben wir wieder die stehenden Gewässer irgendwo, die auch gute Brutbedingungen für viele, insbesondere Mücken, darstellen.
Wir sind in der Europäischen Impfwoche. Diese macht ja Jahr für Jahr auf die Bedeutung von Impfungen aufmerksam. Heuer geht es um das Erreichen einer hohen und gleichmäßigen Durchimpfung der Bevölkerung, wie es heißt. Wenn man sich die Realität anschaut, bei vielen Impfungen erreicht Österreich die empfohlenen Durchimpfungsraten nicht. Und auch bei bislang durchaus erfolgreichen Impfungen wie FSME gibt es Rückgänge, und ganz aktuell etwa auch bei der Fallzahl der Pneumokokken. Dazu haben wir auch eine eigene Episode gemacht. Die befindet sich nämlich auf Rekordniveau. Die AGES fordert, dass die Impfquoten erhöht werden müssen. Das trifft wahrscheinlich auf alle Impfindikationen zu. Ja, leichter gesagt als getan.
Das ist ein großes Problem, für das es leider keine Patentlösung gibt. Der Hintergrund ist sicherlich der viel zitierte Satz, die Impfung ist das Opfer ihres eigenen Erfolgs, weil eine gute Durchimpfungsrate dazu führt, dass die Erkrankungen aus dem Blickfeld der Menschen verschwinden. Man sieht heute, wenn man nicht gerade im Gebiet arbeitet, kaum noch Masernfälle, vor allem nicht Masern-Todesfälle. Man sieht kaum noch die wirklichen Folgen einer FSME mit den neurologischen Ausfällen. Die Menschen, die eine Kinderlähmung mit der Lähmung, mit den neurologischen Symptomen überstanden haben, das sieht man eigentlich kaum mehr. Und aus den Augen, aus dem Sinn. Das heißt, es wird dadurch herabgetan und gering geschätzt, und man schätzt, das gibt es eigentlich eh nicht mehr. Aber der Grund, dass es viele von diesen Erkrankungen viel seltener gibt, sind eben die hohen Durchimpfungsraten. Es ist eine interessante Beobachtung, die ich gemacht habe. Die Erkrankung, wo ich am häufigsten gefragt werde, wann es endlich eine Impfung dagegen gibt, sind Noroviren. Also viele Menschen fragen mich, warum gibt es keine Impfung gegen Noroviren? Dagegen würden sich interessanterweise viele impfen lassen, weil das etwas ist, das jeder regelmäßig erlebt. Diesen akuten Brechdurchfall, der ist sehr unangenehm, und das sieht man oft, man sieht das bei sich, man sieht das bei seinen Kindern, wie das dann die Runde macht. Das heißt, das ist eine Erkrankung, die ist jetzt nicht gefährlich, aber sie ist lästig, sie ist unangenehm und sie ist präsent. Und leider gibt es nach wie vor keinen effektiven Impfstoff. Also es hat ja schon Versuche gegeben, aber die Effektivität war leider zu gering von den bisherigen Norovirus-Impfstoffen. Danach wird häufig gefragt. Wir sind bei, wie Sie gesagt haben, bei vielen Impfungen unter der geforderten Quote. Da sind wir nicht allein in Europa, das betrifft viele europäische Länder. Besonders gefährlich sehen wir natürlich die Masern an. Da wäre eine 95-prozentige Durchimpfungsrate erforderlich. In manchen Altersgruppen erreichen wir sie auch, diese 95%, aber eben nicht in allen. Vor allem bei den ganz Kleinen gibt es durchaus noch größere Impflücken. Und gerade ein Beispiel der Masern zeigt sich recht gut, wie wichtig eigentlich eine stabile Durchimpfungsrate in der Population ist, weil wir haben ja jedes Jahr, in den letzten 2 Jahren zumindest, Masernausbrüche. Und in den Analysen hat sich aber gezeigt, dass das nicht ein Masernvirus war, das zu einem großen Ausbruch geführt hat, sondern das sind immer wieder kleinere Ausbrüche. Das heißt, es werden immer wieder Viren eingeschleppt. Und das ist natürlich eine Folge von Reisen, von Migration, dass Menschen aus Gebieten, die keine gute Durchimpfungsrate haben, also eine noch viel schlechtere Durchimpfungsrate, auf die Population hier treffen. Und wenn wir, die auch eine schlechte Durchimpfungsrate haben, dann haben diese Erreger das Potenzial, sich auszubreiten. Das gilt jetzt eben für Masern, für Polio, für Diphtherie. Also wichtig, das aufrecht zu erhalten, eben auch gegen das Einbringen von diesen ausgestorben geglaubten Erkrankungen durch Reise- und Migrationstätigkeit.
Jetzt ist natürlich die aufgelegte Frage, was wäre eine effektive Maßnahme? Jetzt gibt es ja den E-Impfpass. Was mir da fehlt, ist so eine Reminder-Funktion. So quasi, jetzt wäre es wieder mal an der Zeit, aber so weit sind wir noch nicht, oder?
Leider. Also ein Patentrezept zur Anhebung der Impfquoten gibt es leider nicht. Zumindest ist mir keines bekannt, aber ich glaube, das ist keinem bekannt, sonst hätten wir es eh schon. Aber es muss auf mehreren Ebenen gearbeitet werden. Also bestimmte Formen der Bewerbung und der Kommunikation waren ja durchaus erfolgreich. Also es hat sehr erfolgreiche FSME-Impfkampagnen gegeben. Also diese bedrohlich wirkende Zecke mit dem Schatten ist ja eigentlich ein sehr schönes Sujet, um auf diese Bedrohung hinzuweisen. Und das hat einen Effekt gehabt. Auch bei der HPV-Impfung haben wir jetzt nachgezogen. Wir sind zwar immer noch weg vom WHO-Ziel, aber ist durchaus eine Impfung, die aufgeholt hat. Und das hat sicherlich auch etwas mit den Impfkampagnen zu tun, die hier gelauncht wurden. Eine Erinnerungsfunktion wäre sicherlich ganz, ganz wichtig, das aktive Einladen zur Impfung wäre aus meiner Sicht auf jeden Fall anzustreben und wie es von der WHO schon lange empfohlen wird, jeden Arztbesuch nutzen, um die Impfungen zumindest anzusprechen, wäre sicherlich auch sinnvoll.
Herr Dr. Valentin, vielen Dank für Ihre Zeit.
Ja, sehr gerne, sehr gerne.
Das war der Hörgang Med-Uni Graz. Der Podcast von Springer Medizin gemeinsam mit der Med-Uni Graz.